Jobs Freunde haben's doch nur gut gemeint. Ja, und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Sie haben ja den Spruch im Deutschen, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Und wenn man sich das hier anguckt bei den Freunden, sie sagen eben viel Gutes, allerdings immer mit einem bestimmten Hintergedanken. Nämlich, Hiob muss etwas Schlechtes gemacht haben, also Hiob gib's endlich zu und dann kommst du wieder mit Gott ins Reine. Und das ist unterschiedlich, wie die Freunde das machen. Wir hatten die erste Rede von Bildad. Und Bildad, der kommt sogar an mit seiner eigenen Vision, mit seiner eigenen Offenbarung. Und dann nochmal, lest euch gerne mal durch, was Paulus da an der einen Stelle sagt, in 1. Korinther 14, zu einem Thema, ob da etwa die eine persönliche Offenbarung gehabt hätten. Und ansonsten folgt ihr bitte dem, was ich sage. Also von Paulus aus gesagt. Dann kommt, na. Entschuldigung, Eliphas war es mit der Vision. Dann kam Bildad. Bildad hat gesagt, sagt einfach grundsätzlich: Guck mal, sowas passiert den Gottesfürchtigen nicht. Das passiert mit den Gottlosen. Hiob hat beide Male lang und breit geantwortet und bei Zophar ist es nicht ähnlich, nicht anders. So. Also Zophar, der dritte Freund. Da Kapitel 11, wenn ihr die Bibel noch aufschlagen wollt, genau. Da hob Zophar von Naama an und sprach: Muss langes Gerede oder Antwort bleiben? Muss denn ein Schwätzer immer Recht haben? Müssen Männer zu deinem leeren Gerede schweigen, dass du spottest und niemand dich beschämt? Oh ja, also er legt schon los. Und vor allem, was er ihm jetzt vorwirft: Du bist ein Schwätzer. Du hast leere Worte. Und vor allem dazu, man kann doch nicht einfach schweigen, wenn jemand wie du so leere Worte sagt. Doch. Manchmal ist das das Beste, was man machen kann. Tatsächlich einfach mal den Mund halten. Selbst wenn der andere blöd daherredet. Einfach sagen, okay, ich lasse es jetzt stehen. Vielleicht sogar noch dann tatsächlich sage noch, okay, also ich würde jetzt gern darauf was erwidern, aber dann streiten wir nur. Was er meint mit, muss denn ein Schwätzer immer Recht haben, also weil der Schwätzer eben das letzte Wort haben soll. Und dann, nee, das will ich gar nicht. Ich will nicht, dass du mit deinen leeren Geschwätz, dass du da Recht behältst. Nein, das muss ich dagegen halten. Und gerade heute, in der heutigen Zeit, wo wir den Heiligen Geist haben, können wir ganz klar sagen, ich brauche nicht auf alles zurückschießen. Einfach tatsächlich in Anführungszeichen schlucken und dann es dem Heiligen Geist anbefehlen. Natürlich, man soll nicht auf sich herumtrampeln lassen. Es gibt tatsächlich auch Zeiten, da muss man auch dagegen halten. Aber ansonsten wirklich mal zu sagen, okay, er klagt jetzt. Und da lasse ich ihn bei. Das Einzige, was ich sage, ich habe keine Ahnung, ich habe meine Theorie, aber ich bleibe jetzt bei dir. So, er sagt weiter, du sprichst, meine Rede ist rein und lauter bin ich vor deinen Augen. Also, deine Augen heißt Gottes Augen. Ach, dass Gott mit dir redete und täte seine Lippen auf und zeigte dir die Tiefen der Weisheit, denn sie ist zu wunderbar für jede Erkenntnis, damit du weißt, dass er noch nicht an alle deine Sünden denkt. Da kommt's jetzt wieder mit dem, dass Hiob ein Sünder ist und dass er das alles erlebt hat, weil er sündigt. Also, Gott soll doch mal reden. Das kommt ja später auch. Und also das ist etwas, was man tatsächlich sich auch gerne selber sagen kann. Okay, also ich bete jetzt für dich, dass Gott zu dir redet, dass Gott dir zeigt, dass du falsch liegst an der Stelle. Ich füge hoffentlich dann auch hinzu und er möge mir auch zeigen, wo ich falsch liege an der Stelle. Aber ganz klar wird jetzt hier aus dem zweiten Teil von Vers 6, damit du weißt, dass er noch nicht an alle deine Sünden denkt. Also mit anderen Worten, Hiob, du hast gesündigt. Und du erlebst das Ganze oder hast das alles jetzt erlebt, was du erlebt hast, weil du gesündigt hast. Und Gott ist noch viel zu gut zu dir. Gott hat noch gar nicht aller deiner Sünden bedacht. Sonst müsste er dich noch viel, viel schlimmer behandeln. Und in einer gewissen Weise kann ich da auch Zophar zustimmen, weil ich wesentlich schlimmer bin, als ich denke. Wenn ihr schon länger bei den Bibelabenden dabei seid, dann wisst ihr, dass ich gerne mal sage, wenn man mich ließe, hätte ich das Potenzial, schlimmer zu sein als Hitler. Der Schreck zahlt bei vielen zurück, aber doch. Weil meine sündige Natur zu all dem Gleichen fähig ist, beziehungsweise noch schlimmer als das, was Hitler hätte machen können, und Stalin und Pol Pot und wer sonst noch alles dabei war, alle zusammen. Und von dem her kann ich sagen, mir geschieht Gerechtigkeit, wenn mir Schlimmes passiert. Auf der anderen Seite kann ich sagen, Moment mal, aber ich bin in Jesus. Und da dann hin und her. Ich bin ein Gerechter. Und die Gerechten haben als eine der Zusagen zwar auch, dass wir verfolgt werden, wenn wir fromm leben wollen, aber auf der anderen Seite, dass Gott uns Recht schafft. Weil wir gerecht sind. Weil wir Gottes Gerechtigkeit haben. Und dann muss ich gar nicht unbedingt sagen, mir passiert all das Böse, weil ich so viel gesündigt habe, sondern tatsächlich einfach bloß, weil der Teufel auf mich schießt. Und weil aus irgendeinem Grund der Schutzschild nicht gewollt hat. Und normalerweise ist es tatsächlich auch nicht Gottes Schuld. Sondern weil ich mich irgendwie aus dem Schutz Gottes entfernt habe. Da dürft ihr gerne nochmal euch das anhören, was ich zu den Richtern gesagt habe. So, Vers 7. Meinst du, dass du weißt, was Gott weiß? Oder kannst du alles so vollkommen treffen wie der Allmächtige? Die Weisheit ist höher als der Himmel. Was willst du tun? Tiefer als die Hölle. Was kannst du wissen? Länger als die Erde, breiter als das Meer. Wenn er daherfährt und gefangen liegt und Gericht hält, wer will's ihm wehren? Denn er kennt die heillosen Leute. Er sieht den Frevel und sollte es nicht merken. Also, hier wird einmal gegenübergestellt, Hiob, wer bist denn du Gott gegenüber? Gott weiß viel, viel mehr. Und selbst wenn du gar nicht weißt, was du alles gesündigt hast, Gott weiß es. Und das ist ja etwas, was zum Beispiel David betet. Ich bin mir bloß gerade nicht mehr beim Psalm sicher. Da sagt er, wer kann wissen, wie oft er fehlt, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Könnte Psalm 51 sein, aber ich bin gerade nicht sicher. Das könnt ihr selber nachprüfen. Also, es gibt verborgene Sünden für die uns Gott tatsächlich auch verantwortlich machen kann. Aber das Praktische dabei ist, auch das ist alles überdeckt vom Blut Jesu. Ich muss zwar an manchen Stellen doch noch wieder die Konsequenzen dafür tragen, aber genau im Endeffekt, Blut Jesu ist drüber. Und dann ist hier wieder die Aussage Zophars eigentlich richtig. Gott ist so viel größer als alles. Höher als der Himmel, tiefer als die Hölle, länger als die Erde, breiter als das Meer. Aber das dürfen wir nicht einfach bloß nehmen als ein und darum findet er all deine Sünden, pass auf, was du tust, sondern wir dürfen da auch noch wieder reinnehmen, was Paulus selber über Gott gesagt hat, welche eine Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Wege und Römer 11, 25 ist es. Wie unbegreiflich sind seine Taten und wie unerforschlich seine Wege, so ungefähr geht's. Und da geht's darum, dass Gott rettet, das, was Paulus sagt. Also, was Eliphas hier nimmt, um es fürs Gericht zu nehmen, das dürfen wir noch viel, viel größer nehmen für Gottes Gnade. Gottes Gnade ist größer als sein Gericht. Beziehungsweise, Gottes Gnade und Gericht sind gleich groß, denn das Gericht erging auf Jesus. Und von da dürfen wir dann weitergucken. So, weiter geht's von Zophar in Vers 12. Kann ein Hohlkopf verständig werden? kann ein junger Wildesel als Mensch zur Welt kommen. Sehr schön formuliert. Also ist natürlich auch von Luther nochmal übersetzt mit dem Hohlkopf, aber kann ein Hohlkopf verständlich werden? Irgendwie, ja, ist vielleicht noch möglich. Kann ein junger Wildesel als Mensch zur Welt kommen? Das ist unmöglich. Dazu müsste der Esel von neuem geboren werden. Das habe ich jetzt bewusst so formuliert, denn Johannes 8, da sagt Jesus, es sei denn, dass jemand geboren werde von Geist und Wasser, sonst kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und ich bin als sündiger Mensch in diese Welt gekommen, habe darum keinen Anspruch auf Gottes Reich. Aber durch das Wort und durch das Wasser, dadurch werde ich wiedergeboren. Durch den Heiligen Geist, der in beiden mit hineinwirkt, werde ich wiedergeboren zum neuen Leben. Und dann bin ich kein Sünder mehr, dann bin ich ein Gerechter. Dann lebe ich zwar noch irgendwie in dieser Welt und verhalte mich auch noch immer wieder als Sünder, aber ich bin eigentlich ein Gerechter. Das ist das, was ich zum Beispiel im Advent in zwei von meinen Predigten gehabt habe mit der Buße. Im Alten Testament Buße, Umkehr vom bösen Weg. Im Neuen Testament denk um, du bist jetzt schon auf Gottes Weg. Aber jetzt denk anders. Jetzt denk auch. Entschuldigung, irgendwas war jetzt an der Aufnahme, ich sag mal nochmal. Dann denk gefälligst so, dass du auf dem Weg bist. Denk so, wie es sich für den neuen Weg gehört. So. Und das kriege ich dadurch hin, dass ich mich am Wort Gottes ausrichte. Dass ich immer wieder sage, das ist Gottes Wort und das gilt. Nicht das, was mein Verstand mir sagt. Nicht das, was meine Gefühle mir sagen. Nicht das, was die äußeren Umstände zu mir sagen. Sondern Gottes Wort gilt. Und je mehr ich das mache, desto mehr ist mein Herz in Gottes Richtung. Jetzt kommt Vers 13. Wenn du aber dein Herz auf ihn richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust und in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Angesicht aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Da kommt wieder von Zophar im Hinterkopf, Hiob, du hast gesündigt. Und so nett er ist dabei und das eigentlich Hiob klar machen will, aber es stimmt ja nicht. Hiob hat ja nicht gesündigt. Hiob hat nicht gesündigt. Das steht ganz am Anfang, ganz klar dran. Erstmal allgemein nicht und dann hat er sich auch mit seinen Lippen nicht versündigt. Vielleicht im Herzen, aber nicht ansonsten. Hiob ist rein geblieben. Das hat ihm Gott bestätigt. Und mit der Prämisse gehen sie aber ran. Du hast gesündigt und das macht alles so falsch bei denen. Da kann man noch so viel Richtiges sagen. Aber weil die Prämisse falsch ist, darum wird der Rest falsch. So, was sagt er weiter? Dann würdest du alle Mühsal vergessen und so wenig daran denken, wie an Wasser, das verrinnt. Und dein Leben würde aufgehen wie der Mittag und das Finstere würde ein lichter Morgen werden und du dürftest dich trösten, dass Hoffnung da ist. Würdest rings um dich blicken und dich in Sicherheit schlafen legen. Würdest ruhen und niemand würde dich aufschrecken, aber viele würden deine Gunst erbitten. Also da kommt wieder, wenn du Buße tust, dann gibt Gott dir auch all das Gute wieder. Dann musst du nicht mehr an das Schlechte denken. Aber dann kommt tatsächlich all das Gute. Und wieder eben mit diesem Vorsatz, du hast etwas Schlechtes getan. Du musst umkehren von dem Bösen, weg von dem, was du getan hast, musst es zugeben und so weiter. Und dann kann dir Gott wieder Gutes geben. Und das ist nicht richtig bei Hiob. Und dann heißt weiter, aber die Augen der Gottlosen werden verschmachten und sie werden nicht entrinnen können. Und als ihre Hoffnung bleibt, die Seele auszuhauchen. Also das ist etwas, was Hiob ja selber von sich gesagt hat. Er möchte am liebsten sterben. Und Zophar sagt jetzt, das, was du als Hoffnung hast, das ist die Hoffnung der Gottlosen. Also mit anderen Worten, Hiob, du bist eigentlich ein Gottloser. Du hast so fromm gelebt nach draußen. Aber jetzt zeigt sich doch, dass du ein Gottloser bist. Zum Teil, weil die das auch einfach gar nicht kannten. Also ich nehme noch gern mal Jeremia. Jeremia auch ein sehr gottesfürchtiger Mann, Prophet Gottes. Einer der drei großen Propheten. Und was ist bei dem auf einmal der Fall? Der sagt auch in Kapitel 20, dass sein Geburtstag verflucht sein soll. Der möchte auch am liebsten sterben, weil er so tief drin ist im Loch. Das kann den Gläubigen passieren. Und Zophar würde jetzt an der Stelle, wenn er Jeremia 20 lese, würde er Jeremia auch unterstellen, du bist ein Gottloser. Richtig super. So. Jetzt kommt gleich einer meiner liebsten Verse, Kapitel 12. Da antwortete Hiob und sprach. Und jetzt kommt der Vers. Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben. Ich kann diesen Vers nicht so sarkastisch lesen, wie er wahrscheinlich gesprochen wurde. Ihr seid die Leute, also wirklich, jetzt hat er ja alle seine drei Freunde gehört. Elihu kommt noch, aber genau, die drei anderen erstmal. Und sagt, ihr seid die Leute, die Besten überhaupt. Und mit euch wird die Weisheit sterben. Oh super, was täte ich bloß ohne euch? Grandios. Und dann sagt er weiter, ich habe ebenso Verstand wie ihr und bin nicht geringer als ihr. Wer wüsste das nicht? Also, ich kann Hiob hier noch besser verstehen als Zophar, Bildad und Eliphaz. Die haben natürlich auch irgendwie, die haben was gehört und haben darauf reagieren wollen. Die hätten aber sich tatsächlich noch zurückhalten können. Die haben kein so verletztes Herz. Hiob kann ich wesentlich leichter da drin unterstützen, dass er jetzt einfach zurückhauen muss, weil seine Seele so verletzt ist. Dass er sich jetzt verteidigt. Also natürlich, man könnte auch sagen, Hiob hätte jetzt einfach da sitzen können und sagen, ihr habt sowas von keine Ahnung. Aber ich sage jetzt nichts. Weil ich keine Lust habe aufs Diskutieren. Das wäre bei mir eher der Fall. Aber Hiob ist eben so, er sagt, ja, ich gehe dagegen an und sagt eben, ich habe ebenso Verstand wie ihr und bin nicht geringer als ihr, wer wüsste das nicht. Also Hiob sagt, ich weiß das alles, was ihr sagt. Ich weiß, dass das wahr ist, dass das eigentlich stimmt. Bei mir ist es aber trotzdem nicht so. Ich muss von meinem Nächsten verlacht sein, der ich Gott anrief und der, den er erhörte. Der Gerechte und der Fromme muss verlacht sein. Dem Unglück gebührt Verachtung, so meint der Sichere. Ein Stoß denen, deren Fuß schon wankt. Die Hütten der Verwüster stehen ganz sicher und Ruhe haben, die wieder Gott toben, die Gott in ihrer Faust führen. Also, Hiob sagt hier, es ist irgendwie total umgekehrt aktuell, dass die Frommen und Gottesfürchtigen, dass die leiden müssen. Das ist ganz krass. Das ist eins der Themen, das sich durch die Psalmen hindurchzieht. Psalm 1 handelt eigentlich davon, wie das perfekte geistliche Leben ist. Und dann kommen in den folgenden Kapiteln immer wieder, warum ist es eigentlich nicht so? Warum geht es den Gottlosen so gut? Das sagt Hiob ja auch. Es ist doch gar nicht so, wie er sagt. Also eigentlich stimmt's, weil Gott ist gerecht. Andererseits sind doch auf einmal diejenigen, die denen es gut geht, die Gott gar nicht kennen, die sich gegen Gott richten. Und das sind diese Ungerechtigkeiten in der Welt, bei denen wir sagen können, hallo Gott, hast du denn überhaupt irgendwie eine Ahnung? Und dann muss man sagen, ja, doch hat er. Aber es ist eben Ungerechtigkeit. Und da muss man dann wirklich Gleichnisse nehmen, wie von der bittenden Witwe und so weiter, dass wir Gott weiter bestürmen. Nicht, weil Gott wäre wie der Richter. Und nicht, weil wir wären wie die Witwe, sondern weil er unser Vater ist und weil er unser Bräutigam ist, Jesus selber. Und dass wir dadurch eine viel bessere Chance haben, was zu hören. Aber wenn selbst ein gottloser Richter auf eine Witwe hört, die keinen Richter hat, oder die niemanden hat, der für sie einstehen kann, dann wird es unser Vater im Himmel noch viel, viel mehr tun. Genau. Aber Hiob geht weiter. Frage doch das Vieh, das wird dich lehren, und die Vögel unter dem Himmel, die werden dir es sagen. Oder die Sträucher der Erde, die werden dich lehren. Und die Fische im Meer werden dir es erzählen. Wer erkennte nicht an allen, an dem allen, dass des Herrn Hand das gemacht hat? Dass in seiner Hand die Seele von allem, was lebt, und der Lebensodem aller Menschen. Was Hiob hier sagt, das nimmt Paulus übrigens in Römer 1 auf oder auch in Apostelgeschichte 17. Man kann aus der Schöpfung erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Eigentlich erkennt das jeder. Und dann geht Paulus darauf ein, aber sie wollten nicht. Und darum kommt dann die ganze Bredouille, die in Kapitel 1 weiter erwähnt wird. Dann gesagt weiter, prüft nicht das Ohr die Rede, wie der Mund die Speise schmeckt. Also, ne, ich teste mit dem Mund, ja, ist ganz gut, und so auch mit dem Ohr. Ich höre und dann schalte ich eventuell auf Durchzug. Bei den Großvätern soll nur Weisheit sein und Verstand nur bei den Alten. Also jetzt hier, ich glaube, das war Bildad, der das mit den Vorfahren gesagt hat. Und Hiob geht nochmal darauf ein und sagt, ja, hallo, es geht doch gar nicht. Die Alten, die haben auch Fehler gemacht. Und es ist nicht so, dass es immer nur weiter abnähme. Man könnte vielleicht eher sagen, es geht in Wellen. Mal ist die junge Generation die, die es kapiert, und mal ist die junge Generation, die es überhaupt nicht kapiert. Und das kann dann an unterschiedlichen Stellen das Unterschiedliche sein. Da sagt er weiter, genau da, bei 13 dann. Bei Gott ist Weisheit und Gewalt. Sein ist Rat und Verstand. Siehe, wenn er zerbricht, so hilft kein Bauen. Wenn er jemand einschließt, kann niemand aufmachen. Also Gott ist derjenige, der es wirklich weiß. Der sich da auch mit sich selber berät. Und der eben, der tatsächlich das Endgültige macht. Und Hiob sieht sich jetzt an dem endgültigen Punkt. Er sagt, ich habe alles verloren. Und darum kann Gott jetzt auch ein Ende machen. Er hat mich gesegnet, okay, hat mir alles genommen, wump. Weg damit. Und jetzt kann Gott mich auch nehmen. Und dann sagt er weiter, siehe, wenn er das Wasser zurückhält, so wird alles dürr. Und wenn er es loslässt, so wühlt er das Land um. Bei ihm ist Kraft und Einsicht. Sein ist, der da irrt und der irre führt. Er führt die Ratsherren gefangen und macht die Richter zu Toren. Er macht frei von den Banden der Könige und umgürtet ihre Lenden mit einem Gurt. Er führt die Priester barfuß davon und bringt zu Fall die alten Geschlechter. Er entzieht die Sprache den Verlässlichen und nimmt weg den Verstand der Alten. Er schüttet Verachtung auf die Fürsten und zieht den Gewaltigen die Rüstung aus. Er öffnet die finsteren Schluchten und bringt heraus das Dunkel ans Licht. Kommt gleich noch mehr. Also, Gott ist derjenige, gerade am Anfang, er führt die Ratsherren gefangen, macht die Richter zu Toren. Das ist etwas, was Paulus im ersten Korintherbrief aufnimmt. Dass doch diejenigen, die so weise sind in ihren eigenen Augen, dass die aber so gefangen sind in ihrer Weisheit, dass sie Gottes Weisheit nicht erkennen. Dass den Griechen das Wort vom Kreuz eine Torheit ist. Und Torheit heißt, du weißt es doch eigentlich besser. Du solltest doch eigentlich von dem, was du an der Schule gelernt hast, wissen, dass so ein jüdischer Kerl, der am Holz hängt, nicht die Lösung für dein Problem sein kann. Und Gott sagt, doch. Und sagt den Weisen und Verständigen, den Ratsherren, okay, und weil ihr das nicht wahrhaben wollt, dürft ihr euch jetzt noch viel, viel mehr in euren Gedanken verstricken. Und dann das andere, Gott führt die Leute halt, er führt sie gewissermaßen an der Nase herum. Also er entzieht die Sprache den Verlässlichen und nimmt weg den Verstand der Alten. Also selbst diejenigen, die eigentlich so weise sein sollten, wenn sie sich nicht an den halten, den Gott ins Leben gestellt hat, den Gott ihnen dahingestellt hat, dann ist plötzlich der Verstand komplett verkehrt. Und auf einmal kann man nur noch dagegen schreien, wenigstens innerlich, was dann passiert in der Welt. Und dann heißt es tatsächlich sagen, okay, puh, mache ich das jetzt gerade? Schrei ich dagegen etwas, was Gott eindeutig eingesetzt hat? Und dann zu sagen, okay, wenn ich das tue, öffne mir die Augen dafür, dass ich tatsächlich da Buße tue und umdenke. Und dass ich sage, gut, ich will dir jetzt die Ehre geben dafür. So, er sagt noch, also er bringt große, also Vers 22 bin ich gerade nochmal zum Wiederholen. Er öffnet die finsteren Schluchten und bringt heraus das Dunkel ans Licht. Also das Dunkel ans Licht bringen kann zum einen bedeuten, dass Gott dort, wo Licht ist, Dunkelheit hineinbringt, dass die Leute plötzlich einen düsteren Verstand haben und nicht mehr genau wissen, worum es gehen soll. Und das andere, was es auch heißen könnte, dass das, was an dunklen Dingen getan wird, dass das ans Licht gebracht wird. Dass Gott sagt, es wird nichts verborgen bleiben. Und darum mache ich das öffentlich. Jetzt geht's weiter. Er macht Völker groß und bringt sie wieder um. Er breitet ein Volk aus und treibt es wieder weg. Das ist etwas, was wir in unserer heutigen Zeit nicht mögen, aber ich glaube, das haben sie damals auch nicht gemocht. Der Status quo. Selbst wenn irgendwie man Bedrohung oder so hat, aber plötzlich ein Volk weg. Ein Volk wird groß, ein Volk wird klein. Das merkt man ganz besonders in der Geschichte Israels. 8. Jahrhundert. Aram, große Macht. Nee, 9. Jahrhundert Aram. 8. Jahrhundert Assyrien. 7. Jahrhundert Babylon. 6. Jahrhundert Persien. Dann 5. Jahrhundert auch noch Persien, aber dann im 4. Jahrhundert Griechenland. Dann nochmal ein paar hundert Jahre später Rom. Ständig wechselt die Herrschaft. Ständig wechselt die große Weltmacht. Davor war es Ägypten. Und was ist davor? Davor war es auch nur Sumerien, also wieder dann halt Babylon und Co. Es wechselt ständig. Gott führt ein Volk herauf an Größe und dann verliert es wieder. Und das ist etwas, was den Menschen, die nur Nachrichten gucken, auch Angst machen kann. Was ist, wenn jetzt dieser Status quo aufgelöst wird? Und dann zu sagen, ja, aber Gott führt es. Gott macht Völker groß und macht Völker klein. Und wenn die Menschen auch alles dagegen versuchen, da kann Gott nur im Himmel sitzen und lachen, Psalm 2. Und dann ist es so gut zu sagen, Gott lenkt die Geschichte der Welt. Gott ist es, der die Könige einsetzt und absetzt. Gott ist es, der die Regierungen der Völker lenkt. Und wenn es mit einem Volk bergab geht, kann es natürlich zum einen auch sein, dass es aus Sünde der Regierenden ist und dass dann halt irgendwie andere Regierer ran müssen. Oder halt, dass Gott sagt, jetzt hattet ihr eure Zeit. Jetzt dürft ihr runter in die Unbedeutenheit. Ganz besonders krass ist das, finde ich, immer, wenn man sich anguckt, wo das Evangelium hoch und runter gegangen ist. Wittenberg war eine ganz kleine Provinzstadt, war zwar Hauptstadt, aber ansonsten, und dann ist doch das Evangelium ausgebrochen, die Stadt ist riesig geworden. Rieseneinfluss. Und dann ist das Evangelium gewissermaßen wieder weggegangen, weil die Universität verlegt wurde nach Halle. Und dadurch ist Wittenberg wieder zur kleinen Provinzstadt geworden. Relativ unbedeutend. Natürlich noch mit großer Geschichte, aber... Und bei Halle, mit dem hallischen Pietismus, mit August Hermann Franke, ganz wichtig, Halle und Königsberg waren die beiden Städte, in denen jeder preußische Beamte zur Schule und zur Uni gegangen sein musste. Eine von diesen beiden Städten. Und, Königsberg war da eigentlich für die, die in Ostpreußen, weil die dann nicht so durch die polnischen Lande und so reisen sollten. Aber ansonsten, das waren die Riesenstädte. Und dann ist in Halle auch das Evangelium quasi wieder weggegangen, als die Leute gesagt haben, ja, nö, brauchen wir eigentlich nicht die Bibel so ernst nehmen. Und dann abgestürzt. Halle ist zwar immer noch eine bedeutende Stadt, aber im Verhältnis zu anderen Städten in Deutschland, ne. Das sagt Hiob hier aus. So, jetzt darf ich wieder reinfinden in den Text, wo ich war. Genau, ich glaube, ich habe den Vers, So, Vers 24, er nimmt den Häuptern des Volkes im Lande den Mut und führt sie irre, wo kein Weg ist, dass sie in der Finsternis tappen ohne Licht und macht sie irre wie die Trunkenen. Dürft ihr gerne mal gucken, ob wir gerade in so einer Zeit leben oder nicht. An manchen Punkten kann man es tatsächlich sagen, an anderen Punkten vielleicht wieder nicht, aber ja. Kapitel 13 sehen wir jetzt. Siehe, das hat alles mein Auge gesehen und mein Ohr gehört und ich habe es verstanden. Hiob lebte vor 4.500 Jahren. 4.500 nicht ganz, da war die Sintflut gerade noch im Gange quasi. Nein, aber also so sagen wir vor 4300 Jahren. Ah, 4000 passt auch noch. Auf alle Fälle so ungefähr zur Zeit Abrahams. Und er sagt, das habe ich alles gesehen. Das heißt, in den paar Jahren nach der Sintflut hat er schon gesehen, wie es hoch und runter ging. Wie Gott Könige eingesetzt und abgesetzt hat. Wie große Reiche gekommen sind und wieder gegangen sind. Das hat er alles mitbekommen. Und wie die Großen und Mächtigen plötzlich in die Irre geführt wurden. Er sagt weiter, was ihr wisst, das weiß ich auch und ich bin nicht geringer als ihr. Also Hiob sagt nochmal, das, um Wissen geht's hier gar nicht. Ich weiß genau das Gleiche, was ihr mir hier sagt und wo ihr immer meint, dass ihr recht hättet, dass ihr mir sagen könntet, was für ein großer Sünder ich bin. Aber nein. Hiob sagt da, ich bin genau auf der gleichen Stufe wie ihr, was das Wissen angeht. Und sagt dann, doch wollte ich gern zum Allmächtigen reden und wollte rechten mit Gott. Also Hiob sagt, ja, ich kann schon vor Gott bestehen. Also er weiß natürlich auch, letztlich, ich kann gegen Gott nicht angehen. Aber ich möchte mich doch verteidigen vor ihm. Und dann geht's weiter, dann schießt er jetzt richtig gegen seine Freunde. Aber ihr seid Lügentüncher und seid alle unnütze Ärzte. Wollte Gott, dass ihr geschwiegen hättet, so wäret ihr weise geblieben. Und nach dem, was ich hier von denen gelesen habe und schon geguckt habe und so weiter, ich kann Hiob da unterstützen. Und also einmal, warum Lügentüncher? Das stimmt doch eigentlich, was die sagen. Ja, aber eben mit dem falschen Vorzeichen. Mein Konto kann noch so eine hohe Zahl haben, aber wenn da ein Minus vorsteht, bringt das nichts. Und all das, was die gesagt haben, ist eigentlich wahr, aber mit dem falschen Vorzeichen und darum ist es eine Lüge. Das ist das Krasse. Ich kann noch so klug daherreden, aber wenn es nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, dann ist es dumm, dann ist es eine Lüge. Und dann bin ich ein unnützer Arzt. Dann versuche ich zu helfen, aber ich kann nicht, weil ich in die falsche Richtung gehe. Und dann dieser schöne Satz, wollte Gott, ihr hättet geschwiegen, so wärt ihr weise geblieben. Es gibt einen Spruch im lateinischen Citacuisses Philosophus Mansisis, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Englische Variante gibt es auch. Besser als ein Narr oder als ein Depp scheinen, als den Mund zu öffnen und alle Zweifel zu beseitigen. Hätten sie einfach weiter Ruhe gewalten lassen, wie es Elihu gemacht hat, dann hätte Gott hinterher auch nicht den Dreien nochmal so richtig ins Gewissen reden müssen. Also an dem Punkt hat Hiob recht, das stößt den bei natürlich jetzt nochmal richtig auf. Und das merken wir dann in den nächsten Wochen noch, wie sie dagegen reden. Aber genau. So, Hiob redet weiter. Hört doch, wie ich mich verantworte und merkt auf die Streitsache, von der ich rede. Wollt ihr Gott verteidigen mit Unrecht und Trug für ihn reden? Wollt ihr für ihn Partei nehmen? Wollt ihr Gottes Sache vertreten? Wird's euch auch wohl gehen, wenn er euch verhören wird? Meint ihr, dass ihr ihn täuschen werdet, wie man einen Menschen täuscht? Er wird euch hart zurechtweisen, wenn ihr heimlich Partei ergreift. Werdet ihr euch nicht entsetzen, wenn er sich erhebt? Und wird sein Schrecken nicht über euch fallen? Was ihr zu bedenken gebt, sind Sprüche aus Asche. Eure Bollwerke werden zu Lehmhaufen. Schweigt still und lasst mich reden. Es komme über mich, was er will. Also, die haben ja angefangen, mit ihm zu reden, weil sie seine Rede nicht ertragen konnten. Weil sie nicht ertragen konnten, dass er nicht geboren worden sein wollte. Dann hat er sich zuerst noch ein bisschen gefangen wieder, aber habe ich auch schon mal letztes Mal wenigstens gesagt, das ist so, man fängt sich an einem Wort und will gar nicht zu Ende zuhören, sondern fängt sich an dem einen Wort und haut dagegen und dann geht's hin und her. Und man merkt schon, Hiob reicht's an dieser Stelle schon. Und er sagt, haltet einfach den Mund. Auch um euer Selbstwillen. Weil Hiob weiß, ich habe nicht gesündigt. Und ihr versündigt euch an mir und an Gott, wenn ihr mir unterstellt, dass ich gesündigt hätte, oder halt sagt, Gott würde mich bestrafen für etwas, was ich ja eigentlich gar nicht getan habe. Und sagt dann, ihr haltet bitte den Mund. Bei mir ist es egal, ich sitze sowieso schon im Schlamm. Vers 14 sind wir. Was soll ich mein Fleisch mit meinen Zähnen festhalten und mein Leben aufs Spiel setzen? Siehe, er wird mich doch umbringen und ich habe nichts zu hoffen. Doch will ich meine Wege vor ihm verantworten. Auch das muss mir zum Heil werden, denn es kommt kein Ruchloser vor ihn. Hört meine Rede und was ich darlege mit euren Ohren. Siehe, ich bin zum Rechtsstreit gerüstet. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Wer ist, der mit mir rechnen könnte? Denn da wollte ich schweigen und zugrunde gehen. Also, ein bisschen übernimmt sich Hiob schon. Weil er, also wenn er denkt, er wird gegen Gott bestehen. Andererseits, er hat schon Recht. Weil er nicht gesündigt hat, dürfte ihm das eigentlich nicht passieren. Also von dem her, er könnte eigentlich Recht behalten. Aber wie wir es schon hatten, bei Eliphas, dass er eigentlich gerne jemanden hätte, der zwischen ihm und Gott steht. Und das, da sage ich da gerne nochmal, das haben wir mit Jesus. Jesus steht zwischen Gott und uns. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch, also kann er beide Seiten gut vertreten. So, dann geht Hiob weiter. Nur zweierlei tu mir nicht, so will ich mich vor dir nicht verbergen. Lass deine Hand von mir sein. Lass deine Hand fern von mir sein und dein Schrecken erschrecke mich nicht. Das meint er, also die Hand, die ihm so Übles getan hat, die soll jetzt erstmal weg sein. Dann rufe, ich will dir antworten, oder ich will reden, dann antwortet du mir. Wie groß ist meine Schuld und Sünde? Lass mich wissen, meine Übertretung und Sünde. Warum verbirgst du dein Antlitz und hältst mich für deinen Feind? Willst du ein verwehendes Blatt schrecken und einen dürren Halm verfolgen, dass du so Bitteres über ihn verhängst und mich bringst, und über mich bringst die Sünden meiner Jugend? Du hast meinen Fuß in den Block gelegt und hast Acht auf alle meine Pfade und siehst aus den Fußtapfen meiner Füße, der ich doch wie im Moder vergehe und wie ein Kleid, das die Motten fressen. Hiob sagt hier, zeig mir ruhig meine Sünde, aber schweig nicht. Schweigen ist noch schlimmer, als dass man ein Ja oder Nein bekommt. Und dann sagt er, mach einfach, sprich, zeig mir, was ich falsch gemacht habe. Und dann zeig mir, warum du das alles über mich tust. Und gewissermaßen sagt er dann habe ich auch Ruhe. Und er sagt weiter, in Kapitel 14 sind wir jetzt. Der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Also die Blume kommt häufiger vor. Psalm 90 kommt es einmal vor und Jesaja 40 kommt es auch vor. Und da ist nochmal vor allem der Kontrast gegenüber dem Wort Gottes. Also der Mensch ist wirklich nur ganz kurz da. Eine Blume geht kurz auf und verwelkt wieder. Und wenn sie auch ein bisschen länger frisch bleibt, sie vergeht doch. Und Hiob sagt, dass das Leben ist so kurz. Und sagt dann, doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vors Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt? Steht die Zahl seiner Monde bei dir und du hast ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich für einen Tagelöhner freut. Nehmen wir nochmal, was wir bei Hiob schon hatten, dass er möchte, Gott, guck einfach weg von mir. Das war das mit dem Goldschmied, also mit, der halt das so Gold läutert im Tiegel. Und er sagt, guck einfach nicht mehr auf mich, lass mich einfach in Ruhe, bis ich sterbe. Und das passt dann. Also, wer bin ich, dass ich so kurz aufgehe und wieder weggehe, dass du jetzt auch noch auf mich achtest und das alles? Er hat einfach keine Lust mehr. Geht weiter, Vers 7, denn ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Er kann wieder ausschlagen und seine Schößlinge bleiben nicht aus. Ob seine Wurzel in der Erde alt wird und sein Stumpf im Boden erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und treibt Zweige wie eine junge Pflanze. Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin. Kommt ein Mensch rum, wo ist er? Wie Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt, er wird nicht wieder aufstehen, er wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Also, Pflanzen haben es noch besser. Pflanzen, gerade Bäume, kann man abhauen und wenn man den Wurzeln dann nichts tut, wächst trotzdem wieder was raus. Aber bei Menschen ist nicht so. Der Mensch stirbt und bleibt tot. Und an dem Punkt, das ist nicht, dass Hiob keine Auferstehungshoffnung hätte, sondern, also wenn er sagt, solange der Himmel bleibt, wird er nicht aufwachen. Stimmt. Die Auferstehung kommt erst, wenn der neue Himmel und die neue Erde kommen. Ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt und mir ein Ziel setzen und dann an mich denken wolltest. Also, Hiob sagt einfach, pack mich unten ins Totenreich und wenn du dann die Auferstehung hast, dann können wir reden. Meinst du, ein toter Mensch wird wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung kommt. Auch wieder, das ist nicht die Auferstehung von den Toten ganz am Ende, sondern jemand stirbt, dann kommt er nicht wieder zurück. Bis die Auferstehung von den Toten kommt. Du würdest rufen und ich dir antworten, es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände, dann würdest du auf meine Schritte zählen. Aber hättest du nicht auf Acht auf meine Sünden, du würdest meine Übertretung in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld übertünchen. Das ist jetzt interessant. Also, auf einmal, dass Gott sich doch zu Hiob wendet und alles in einem Bündlein versiegelt und die Schuld übertüncht. Also, dass Gott plötzlich sagt, okay, also er sagt nicht Schwamm drüber, er sagt Blut drüber. Das ist übrigens das, was im Alten Testament der Fall war. Da wurden vom Blut der Schafe und so weiter die Sünde überdeckt. Jesu Opfer aber hat die Sünde abgeschafft. Also da gilt dann nicht das, was Hiob sagt, dass es einfach übertüncht werden soll. Okay, es ist noch drunter, aber man sieht es nicht mehr, sondern es ist komplett weg. Darum können wir halt sagen, wir sind gerecht, völlig gerecht. Ein Berg kann zerfallen und vergehen und ein Fels von seiner Stätte weichen. Wasser wäscht Steine weg und seine Fluten schwemmen die Erde weg. So machst du die Hoffnung des Menschen zunichte. Du überwältigst ihn für immer, dass er davon muss, entstellst sein Antlitz und lässt ihn dahinfahren. Sind seine Kinder in Ehren, das weiß er nicht, oder ob sie wer verachtet sind, das wird er nicht gewahr. Nur sein eigenes Fleisch macht ihm Schmerzen und nur um ihn selbst trauert seine Seele. Also an dem Punkt nochmal, Hiob sagt, alles vergeht und am Ende kümmert sich der Mensch nur um sich selber. Und da ist irgendwie, also der ist total unten halt, hat die Hoffnung nicht, dass Gott es nochmal besser macht in diesem Leben und sagt in gewisser Weise auch wieder an diesem Punkt, lasst mich einfach sterben. Meine Kinder kümmern mich nicht mehr, die sind sowieso tot. Mein eigenes Fleisch macht mir Schmerzen. Fleisch bedeutet Leib und Seele in der Bibel. Und sagt, ich habe keine Lust mehr. Lass mich einfach sterben. An dem Punkt hört der Text heute auf. Richtig schön mit einer positiven Note. Aber da gilt halt an der Stelle, es kommt anders. Hiob kann jetzt nicht viel mehr sehen. Er weiß immerhin noch um die Auferstehung, aber wie Martha mit Jesus geredet hat. Und Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und sie sagt, ja, ich weiß, am jüngsten Tag bei der Auferstehung. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer der lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Da, wo Jesus auf den Plan tritt in unserem Leben, da ist die Hoffnungslosigkeit dahin. Da muss ich nicht sagen, dass die Hoffnung, die ich zwar noch über den Tod hinweg habe, dass ich die ja eigentlich noch habe, okay, aber Jesus sagt, ich gebe dir in diesem Leben wieder Hoffnung. Auf das, was du verloren hast. Auf das, wo es so aussieht, als käme es nicht wieder. Auch wenn du es schon längst begraben hast, sagt Jesus, dann eben roll den Stein weg, auf welche Art und Weise das auch immer ist. Und dann, wenn der Stein weggerollt ist und man den Todesgeruch nochmal mitbekommen hat, dann ruft Jesus hinein. Lazarus, komm heraus. Gottes Hilfe, Lazarus, Eleazar, komm heraus. Und dann kommt es raus. Und dann habe ich die Aufgabe, das wieder zu entwirren, das zu entbinden, was da rauskommt für mich. Und das darf dann aber in diesem Leben das wieder erleben, was ich eigentlich schon begraben musste. Das ist das Schöne dabei, dass wir nicht da stecken bleiben müssen, wo Hiob jetzt ist, wo auch so richtig sich in Rage geredet hat, sondern dann zu sagen, ich darf auf Jesus vertrauen, darf ihn in die Situation bringen. Amen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass wir in dir die Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht, dass du sogar in diesem Leben Dinge wieder zum Leben erwächst, von denen wir keine Ahnung hätten, bei denen wir es uns gar nicht denken könnten. Zeig du uns das auch heute wieder. Amen.